Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal. Das ist so eine ganz andere Musik, die wir sonst so gewöhnt sind, aber super. Ich freue mich, heute Morgen wieder hier zu stehen, und ich muss eine Schuld begleichen. Denn ich habe, als ich vor, wann war das, vier Wochen, etwa fünf Wochen, über Jona 2 gepredigt habe, immer darauf hingewiesen, derjenige, der dann nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag über Jona 3 und Jona 4 predigt, die werden dann entsprechend Dinge noch zu Jona hinzufügen. Also so ein Spoiler-Alarm habe ich da losgelassen. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht genau warum, aber hat keiner von den mir nachfolgenden Brüdern sich an die festgelegte Reihenfolge gehalten. Die haben alle so eigene Sachen gehabt, und das war ja auch okay. Aber ich hatte euch das Versprechen gemacht, die Antwort kommt. Und dann habe ich mit Marcel darüber geredet und hin und her, und Advent, dritter Advent, kann ich da über Jona predigen? Naja, also du hast schon so die ersten das erste Kapitel eigentlich nur angedeutet. Jona läuft weg vor Gott, geht immer runter nach Jaffo, runter in den Bauch des Schiffes, dann runter ins Meer, und dann irgendwann landet er unten im Bauch von so einem Fisch. Gott rettet ihn, und in Kapitel 2 kommt Jona zur Besinnung und betet ein fantastisches Gebet. Es kommt all sein theologisches Wissen raus. Das sind alles Psalmverse, 8 Psalmverse, die er da verarbeitet. Und es scheint so, als hätte er sich wirklich geändert. Als hätte er Gottes Angebot von Rettung verstanden. Als hätte er Gnade verstanden. Und Gott reagiert ja auch auf sein Gebet. Und der Fisch spuckt Jona aus. Und dann finde ich es klasse, dass Gott an diesem Jona festhält, dass er nicht sagt, du hast deine Chance gehabt, jetzt muss ein anderer ran. Nein, Gott hätte einen anderen Boten schicken können nach Ninive, und er tut es trotzdem nicht. Er nimmt Jona. Warum? Warum gibt Gott dem Jona eine zweite Chance? Geht jetzt ein neuer Jona nach Ninive? Geht jetzt einer, der voll Dank ist für seine Rettung und auf einmal Gottes Gnade so verstanden hat, dass er das richtig rüberbringen kann? Das, was Gott dem Jona einen Auftrag gibt, klingt so wie in Kapitel 1. Auf, geh nach Ninive, in die große Stadt. Und dann kommt aber eine kleine andere Nuance da rein. Predige, was ich dir sage. Nicht predigen den Inhalt, dass Jona Gericht gegen Ninive loslassen sollte, und auch nicht die Begründung, dass Ninive eine böse Stadt war, dass die Bosheit groß war. In diesen Versen kommt mit mal nicht drüber, dass Gott so einen ganz klaren, unwiderruflichen Plan für Ninive hat, dass es mit denen zu Ende gehen soll. Der Jona jedenfalls, und ich hoffe, das klappt heute bei meiner letzten Predigt, hat an einer bestimmten Stelle hat's einen Mordswumms getan, und ich stand im Dunkeln, der Beamer war kaputt und meine ganze Präsentation, für die ich einen halben Abend geopfert hatte, war daneben. Also ich probiere es jetzt mal. Auf nach Ninive. Diesmal machte sich Jona auf den Weg nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Vers 3 in Kapitel 3. Die Stadt war so groß, dass man 3 Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Jona gehorcht also, macht sich auf den Weg in die richtige Richtung. Er ist mit Gott in einer Spur und erreicht auch Ninive. Und da ist so ein kleiner Hinweis, dass dem lebendigen Gott diese große Stadt keineswegs gleichgültig war. Diese verlotterte Heidenmetropole, das Sündenpfuhl des Altertums, war eine, wie heißt es hier, große Stadt vor Gott. Es sind seine Menschen, Gottes Menschen, die in dieser Stadt leben, seine Geschöpfe. Egal, was sie getan haben, sie sind wanted, von Gott gewollt. Ein jüdischer Ausleger hat das mal so formuliert: Vielleicht glaubte Gott mehr an Ninive als Ninive an Gott. Der Durchmesser der Stadt wird mit 3 Tagesmärschen beschrieben, das heißt also etwa so 60 bis 80 Kilometer. Wir wissen heute, dass Nineveh City allenfalls so 5 Kilometer im Durchmesser groß war, aber man kann annehmen, dass es sich bei diesen Größenangaben auch um das gesamte Siedlungsgebiet um diese große Stadt gehandelt hat. Jona, Vers 4, ging in die Stadt hinein und nachdem er einen Tag lang gelaufen war, rief er: Noch 40 Tage, dann legt Gott Nineveh in Schutt und Asche. Die ganze Predigt von Jona. Über diesen großen Gott, den er so erlebt hat als gnädigen Gott, ist noch 40 Tage und dann seid ihr weggeputzt. Nineveh ist zerstört. Kurz, herzlos, kalt, schroff. So erledigt Jona seinen Auftrag. Und die Pointe seiner Botschaft? Zu spät. Da ist keine Chance für Reue oder Umkehr mehr drin. Klaus Teschner, der früher Leiter des Amts für Missionarische Dienste in der Rheinischen Kirche war, der hat mal gesagt, das ist eine Kurzpredigt mit der Sensibilität eines Nashorns. Ist das wirklich alles, was Gott dieser Stadt zu sagen hat? Doch Gott ist auf Jona nicht angewiesen. Er macht aus dieser kalten Predigt eine heiße Botschaft, die die Herzen der Leute von Nineveh ansteckt. Ab Vers 5 heißt es, da glaubten die Einwohner von Nineveh an Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle, von den Einflussreichsten bis zu den einfachen Leuten, zogen als Zeichen ihrer Reue Kleider aus grobem Stoff an. Auch dem König von Nineveh war Jonas Botschaft ausgerichtet worden. Er stieg von seinem Thron und legte sein Herrschergewand ab. Stattdessen zog er ein Bußgewand an und setzte sich in die Asche. In der ganzen Stadt ließ er ausrufen: Hört, was der König und die führenden Männer anordnen. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder die Menschen noch die Rinder, Schafe und Ziegen. Menschen und Tieren sollen Tücher aus grobem Stoff tragen und mit aller Macht zu Gott schreien. Jeder muss von seinen falschen Wegen umkehren. Keiner darf dem anderen mehr Unrecht tun. Vielleicht lässt sich ja Gott noch umstimmen und hat Erbarmen mit uns. Vielleicht wendet er seinen glühenden Zorn von uns ab und wir kommen mit dem Leben davon. Die Menschen von Nineveh, die Einfachen und die Einflussreichen, glaubten Gott. Was heißt das eigentlich in diesem Zusammenhang? Glauben. Das erste ist, sie geben Gott Recht. Wir haben das Todesurteil verdient. Das geht nicht anders. Gott muss uns strafen. Wir waren wirklich böse, haben nicht nach ihm gefragt. Und sie tun Buße, vom König bis zum Schaf erleben sie diese äußeren Zeichen von Buße, fasten, Juteschürzen anziehen. Die Tiere haben das sicherlich nicht verstanden und werden vor Hunger und Durst gebrüllt haben. Aber Gott hat es gehört. Wichtiger aber als die äußeren Zeichen ist die innere Wende. Eine Hinkehr zum Gebet, zu Gott. Und dann steht hier was ganz Interessantes. Sie haben mit Macht gebetet. Haben wir heute Morgen schon mal gehört, ne? Gott kommt mit Macht und hier die Nineviten haben mit Macht gebetet. Sie haben Gott bestürmt. Sie kehrten sich ab von ihrem bösen Lebenswandel. Die innere Wende ist das Zweite, was unbedingt dazu gehört. Und zu diesem Glauben gehört vielleicht ein Drittes auch noch die Hoffnung. Wer weiß, vielleicht lässt Gott sich tatsächlich doch noch umstimmen. Die Leute von Nineveh nehmen also Jonas Zeitstrecke von 40 Tagen als Ultimatum, als letzte Frist zur Umkehr und nicht als unumstößliches Urteil. Sie sind so richtige Menschen, das gefällt mir an den Leuten. Sie wollen nicht sterben, sie wollen leben. So ein bisschen anders wie der Jona an ein paar Stellen, ne? Mit dieser Sehnsucht, dass sie leben wollen, wenden sie sich an Gott. Und sogar der König ließ sich von dieser Bußbewegung anstecken. Sein Herold rief mit Hörnerklang: Befehl, ihr sollt 3 Tage lang bedenken in der ganzen Stadt, was Jona euch gepredigt hat, was jeder Böses hat getan, wie er es besser machen kann. Ihr sollt die Kleider und das Essen, ja selbst einmal das Vieh vergessen. Ihr sollt in Häusern und in Hütten den Herrn um sein Erbarmen bitten. Vielleicht ist es noch nicht zu spät, dass unsere Stadt nicht untergeht. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive und sah die traurigen Gestalten und sprach: Ich will die Stadt erhalten. Vers 10, Kapitel 3. Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten, und da taten sie ihm leid, und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. So ist Gott. So gütig ist Gott. Gott nimmt das alles an. Gott kann seine eigenen Pläne auch widerrufen. Und es ist ganz egal, was wir auf dem Kerbholz haben, wie weit wir von Gott weg sind, wie viel wir von ihm wissen, wie viel Mist wir vielleicht auch in unserem Leben schon gebaut haben. Ganz egal, ob wir meinen, Gott könne uns so etwas gar nicht mehr verzeihen, weil wir es uns selber nicht vergeben können. Eins ist wichtig, dass wir Gott zustimmen, dass wir unser verdientes Todesurteil einsehen, dass es uns von Herzen leid tut, dass wir gegen Gott gelebt haben. Die Leute von Ninive haben mit Macht zu Gott gebetet. Und nachdem Gott sie verschont hat, haben sie verstanden, was Gnade bedeutet. Leute, wir dürfen aus Gnade leben. Selbst wenn wir nur kleine Sünderlein gewesen sind, hat das ausgereicht, dass wir die unverdiente Gnade Gottes brauchen. Lasst uns diese Gnade Gottes in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen hineintragen. Auch zu unseren Nachbarn. Und ich möchte an dieser Stelle auch ganz bewusst die Frage stellen: Hast du diese Gnade Gottes für dich persönlich wirklich schon angenommen? Vielleicht meinst du noch, wie die Leute von Ninive vor der Predigt von Jona, dass es egal ist, wie du lebst, dass es keine Konsequenzen hat. Doch, es hat welche. Und du bist vielleicht genau heute Morgen hier oder schaust die Predigt auch im Internet an, um das zu hören. Du brauchst Vergebung, du brauchst Gnade Gottes, um leben zu können. Und Gott sucht dich, weil er dich gemacht hat, weil er so viel in dich hinein investiert hat, weil er dich liebt. Er sucht dich genauso wie die Schiffsleute in Kapitel 1 von Jona, genauso wie Jona, den er rettet aus dieser schlimmen Situation. Auch wie die Leute aus Ninive. Gott redet genauso auch zu dir. Und er bietet dir seine Gnade, seine Liebe an. Du bist wanted. Gott sucht dich. Nicht um dich zu knechten, sondern um dich freizukaufen, um dich zu retten. Gehen wir ins Kapitel 4 rein. Der Auftrag, den Gott dem Jona gegeben hat, ist also ausgeführt. Und wieder mal hat sich Jona als echt erfolgreicher Prophet hervorgetan. Das war ja so sein Ruf, ne? Der Jona, das ist ein echter Prophet, weil das eintrifft, was er so vorhersagt. Ne? Nee, nicht so ganz. Jedenfalls nicht in den Augen von Jona. Aber das Beste ist doch passiert. Ninive ist doch umgekehrt, ist gerettet. Gott hat vergeben. Aber irgendwo kam Jona mit dieser Lösung nicht so zurande. Die Geschichte ist noch nicht fertig mit Kapitel 3. Weil Jona mit Gott noch nicht fertig ist. Das hat ihm nämlich so ganz und gar nicht gepasst. Weil das seinem Bild nicht entsprach, wie Gott hätte handeln sollen oder müssen. Die Reihenfolge in diesem Kapitel wird in etwa so gewesen sein, dass nachdem Jona seine Predigt abgeliefert hat, da hat er sich auf so einen Beobachtungsposten zurückgezogen im Osten der Stadt. Und dann schließt sich also Vers 5 aus Kapitel 4 zeitlich dem Vers 10 aus Kapitel 3 an. Verse 1 bis 4 sind aber die Reaktion von Jona auf Gottes Gnade, die Gott Ninive gewährt hat, und stehen deshalb direkt im Anschluss hier an Kapitel 3, Vers 10. Und ich lese jetzt mal die Verse 1 bis 9 aus Kapitel 4. Jona aber ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn betete er. Ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Herr, lass mich sterben. Das ist besser, als weiterzuleben. Aber der Herr erwiderte, ist es recht von dir, so wütend zu sein? Jona verließ Ninive. Östlich der Stadt machte er sich ein Laubdach, setzte sich in dessen Schatten nieder. Er wollte beobachten, was mit der Stadt geschehen würde. Und da ließ der Herr eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen. Sie sollte ihm noch mehr Schatten geben und seinen Missmut vertreiben. Und Jona freute sich sehr über die Pflanze. Doch am nächsten Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, ließ Gott einen Wurm die Wurzeln des Rizinus zerfressen und die Staude wurde welk und dürr. Als die Sonne aufging, schickte Gott einen glühend heißen Ostwind. Und die Sonne brannte Jona so auf den Kopf, dass er erschöpft zusammenbrach. Er wünschte sich zu sterben und seufzte, Tod sein ist besser als weiterleben. Das wievielte Mal wünscht er sich hier Tod zu sein? Da fragte ihn Gott, ist es recht von dir, wegen dieser Rizinusstaude so zornig zu sein? Und Jona antwortete, mit vollem Recht bin ich wütend. Am liebsten wäre ich tot. Also wenden wir uns jetzt mal dem Jona zu. Nachdem der sein Todesurteil abgeliefert hat, verschwindet er aus der Stadt, geht auf Distanz, baut sich so einen Beobachtungsposten. Er ringt mit Gott nicht um Gnade für diese Stadt, die verloren scheint. Er legt seine Hände einfach in den Schoß. Er macht es anders als Abraham. Wie hat der es gemacht? Der hat mit Gott versucht zu verhandeln, hat dafür gebetet, dass Sodom und Gomorra gerettet werden könnten. Jona ist der Typ, der so die Vorwurfshaltung vertritt, diese Rechthaber, diese Abwarteposition. Gott soll mit der Faust mal so richtig kräftig auf den Tisch hauen, Feuer, Schwefel oder so ein kräftiges Erdbeben schicken. Der Jona teilt weder den Schmerz Gottes über das, wie Menschen sich kaputt machen, noch seine Liebe. Er sitzt da wie die Selbstgerechten. Jeder bekommt das, was er verdient hat. Das ist die Wahrheit, die kalte und unbarmherzige Wahrheit. Und Jona will, dass sie sich durchsetzt. Offenbar war trotz dieser unbegreifbaren Rettungsaktion Gottes an Jona selbst, trotz Gebet und Gesang und dieser frommen Worte da in Kapitel 2 im Bauch des Fisches, der Mensch Jona noch nicht bis in die Tiefe seines Herzens verändert. Dieser Bote Gottes brauchte eine tiefe Wandlung in seinem Herzen, eine Wende hin zu Gott und mit Gott eine Wende hin zu den Menschen, zur verlorenen Welt. Äußerlich ist er zwar mit Gott in einer Spur, er geht nach Ninive, er legt da seine Botschaft los, ne? Aber das ist nur äußerlich. Er spurt. Innerlich ist er mit Gott nicht auf einer Spur, sogar schwer auf Distanz gegangen. Und es geschah nichts. Sollte ich mich verzählt haben. Dieser unbarmherzige Jona, der will, dass Gott mit tödlicher Faust reinschlägt, das bricht nicht nur bei ihm durch. Die Jünger von Jesus haben genau sowas auch mal gehabt. Sie wollten, dass Feuer vom Himmel geschickt wird, dass Jesus Feuer vom Himmel schickt. Lukas 9, Vers 54 und 55. Weil die Heiden Jesus ablehnten, wollten sie, dass Jesus sie straft. Und Jesus dreht sich um und bedroht seine eigenen Jünger. Wisst ihr nicht, welch Geisteskind ihr seid? Kalte Rache und Vernichtungswillen kann selbst Menschen in der unmittelbaren Nähe und Nachfolge von Jesus packen. Wisst ihr? Jesus sucht Mitarbeiter, die innerlich mit ihm auf einer Spur sind. Jesus hat in Matthäus 9, 36 diese riesige Menschenmenge gesehen und hat Erbarmen mit ihnen gehabt, hat über sie Tränen vergossen. Die sind verloren, die haben keinen Hirten. Er wusste, dass sie Hilfe brauchen. Und das hat ihn bewegt, Dinge zu tun, die er getan hat. diese andere Haltung, ich gehöre doch zum neuen Volk Gottes, ich habe den wahren Glauben, die kann schnell umkippen. Kann schnell umkippen in eine unbarmherzige Haltung gegenüber all dem, was heute Ninive ist. Gegenüber allen Menschen, die auch heute über Gott lachen, an ihm vorbeileben. Wie stehe ich zu den Menschen, zu dem Geist unserer Zeit? Lässt mich das kalt oder macht mich das heiß aus Liebe zu den Verlorenen? Bringt es mich mit Jesus innerlich auf eine Spur oder mache ich es wie Jona? Die haben Gericht verdient. Wessen Geisteskinder sind wir, bin ich? Möchten wir wirklich von Herzen, dass viele Jesus kennenlernen, seine Gnade erfahren? Oder möchte ich vielleicht nicht doch, zumindest in so manchen Situationen, dass eben Feuer vom Himmel fällt? Welche Stimmungen und Gefühle treiben mich um und treiben mich an? Jeder bekommt, was er verdient. Hauptsache, mir geht's gut. Oder, Herr, erbarm dich. Der große englische Erweckungsprediger Spurgeon hat häufig gebetet, Herr, zeig mir mein Herz und Herr, zeig mir dein Herz. Jona ist wieder am Ende. Eigentlich hat es die ganze Zeit gewusst, dass Gott ein gnädiger Gott ist, dass er und das Volk Israel den Auftrag haben, anderen Völkern von Gott, von seiner Gnade zu erzählen, aber ihm passt es wieder nicht. Ihm passt es wieder nicht, dass Gott gnädig ist mit anderen. Er selbst hat es doch so dringend gebraucht, als er da im Wasser war. Und wie hat er nicht mit frommen Worten Gott gedankt? Doch jetzt sieht man, was innerlich mit ihm passiert ist. Es hat sein Denken, sein Herz noch nicht verändert. Er hat noch nichts von der Liebe Gottes für alle Menschen verstanden. Du vergibst sogar Ninive. Er hatte nichts davon begriffen, dass Gott ihn als Propheten gebrauchen wollte, um Leute zur Umkehr zu führen. Nein, er ist beleidigt und sagt, es ist doch schlimm. Was soll ich denn noch als Prophet, wenn doch nicht eintrifft, was ich voraussage? Und wieder nimmt er nicht den Blickwinkel Gottes ein und wünscht sich seinen Tod. Und Gott stellt nur diese einfache, ernüchternde Frage. Hey, ist das recht, dass du so zornig bist? Jona geht jedenfalls in Sitzstreik, stumm, trotzig, geht auf die uns bekannte Wartestation und wieder wird deutlich, Jona will keinen barmherzigen Gott für andere. Eine Diskussion hat überhaupt keinen Zweck. Das Gespräch zwischen Gott und Jona bricht ab. Eigentlich müsste es Gott jetzt zu viel werden, oder? Dieser dumme Prophet, dieser störrische Maulesel. Aber Gott erweist sich als beweglicher, als humorvoller Erzieher. Der Schöpfer wird kreativ, der Arzt der Seeleute. Der Arzt der Bewohner von Ninive ist auch der Arzt von Jona. Und er verabreicht Jona eine Medizin. Und die Medizin heißt kleine Freuden, kleine Schmerzen. Gott hat ja so seine Boten. Ob das der große Sturm war, der Kapitän, der große Fisch. Was bestellt er jetzt? Einen Rizinus. Das ist eine gewöhnliche, im Orient schnell heranwachsende Staude. Sie kann 3 bis 5 Meter hoch werden, hat pfannengroße Blätter und eignet sich natürlich dementsprechend hervorragend, um Schatten zu spenden. Gott hatte selbstverständlich mitgekriegt, dass dem Jona beim Warten auf das Feuer vom Himmel doch recht heiß in seiner Hütte wurde. Der Rizinus sollte ihm Kühlung geben und ihn aus seinem Missfallen wieder herausholen, ihn ins seelische Gleichgewicht bringen. Aber anscheinend läuft Jonas Reaktion nicht ins Gleichgewicht hinaus, sondern ins andere Extrem. Vorher heißt es, dass die ganze Sache, die Gott tat, ihm mit großem Missfallen missfiel. Das steht da im Urtext. Er wurde stocksauer, wütend und eigentlich hat er Gott sogar angeschrien. Er ist geplatzt. Und jetzt dagegen, zu Tode betrübt, himmelhoch jauchzend. Also der kennt nur 180% in beide Richtungen, aber nicht irgendwie so ein Ausgewogen. Aber okay, das ist eine andere Sache. Was für ein schöner Baum. Seine Wut war im Nu verraucht. Nun hatte er Schatten, war geborgen. Vielleicht hat er sogar geglaubt, dass Gott ihm den Rizinus so als gerechten Lohn auch noch so dafür gegeben hat, dass er Gottes Sache so standhaft vertreten hatte. Die Bösen bekommen ihre Strafe, die Guten ihren Lohn. Jona ist high oder zumindest very happy. Doch die Freude währt nur einen Tag. Gott bestellt über Nacht einen neuen Boten. Kleine Freuden, kleine Schmerzen, einen kleinen Wurm. 42. Tag verging, Jona hat sich inzwischen verewigt. Und dann kommt hier so ein kleiner Wurm. Und er zerstört wieder das große Glück, was der Jona da hatte. Seht ihr, wo er da reingeht, ne? So ein kleines Löchchen. Okay, der ist in die Wurzeln gegangen, aber das Bild ist trotzdem ganz nett. Und was passiert am nächsten Tag? Der Rizinus lässt seine Blätter hängen, verdorrt, über Nacht. Und dann legt Gott noch nach, noch einen drauf. Er bestellt noch einmal, diesmal nicht den Wurm, sondern einen heißen Scirocco. Yes! Also nicht den ehemaligen Flitzer von VW, sondern einen heißen Wüstenwind. Und die Folgen für Jona, die sind echt schlimm. Ein Sonnenstich lässt ihn völlig abbauen. Seine Todessehnsucht ist wieder da. Er jammert, ich will meinen Rizinus wieder haben oder sterben. Das halte ich nicht aus. Er weiß, Gott ist auch der Gott der Stauden und der Würmer. Wie kann Gott das zulassen? Womit habe ich das jetzt verdient? Warum immer ich? Also er empfindet echt die Schmerzen. Die Schmerzen, die Gott ihm zumutet, aber es sind die Schmerzen um den verdorrten Rizinus und echte Kopfschmerzen. Schmerzen, die sich wieder um Jona drehen, um sich selbst drehen. Es sind aber nicht die Schmerzen, die Gott für Leute hat, die ewig verloren gehen. Als Jona vor die Türe trat, ein heißer Morgen war es gerade, erschrak er sehr und sah sofort, sein Rizinus war ganz verdorrt. Da weinte er, da sagte er, ach, wäre ich tot, ich kann nicht mehr. Gott sprach zu ihm ein gutes Wort, jetzt weinst du, weil dein Baum verdorrt, den du nicht wachsen lassen kannst und den du nicht mal selbst gepflanzt. Da sollte ich nicht traurig werden, wenn meine Kinder dort auf Erden verderben und zugrunde gehen, weil sie mein Wort nicht gut verstehen? Da sollte ich die Stadt nicht schonen, in der so viele Menschen wohnen? In Versen 9 bis 11 finden wir ein zweites Gespräch zwischen Jona und Gott. Fängt dieses Gespräch wieder an. Da fragte ihn Gott, ist es recht von dir, wegen dieser Rizinusstaude so zornig zu sein? Und Jona antwortete, mit vollem Recht bin ich wütend. Am liebsten wäre ich tot. Und der Herr erwiderte, du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmühen müssen. Nichts brauchst du für sie zu tun. In einer Nacht ist sie gewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde. Trotzdem hättest du sie gerne verschont. Ich aber soll Ninive nicht verschonen. Diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können, und dazu noch so viele Tiere. Der Jona ist in der Zwickmühle. Merkt ihr es? Diese Frage, ist es recht, dass du so zornig bist, die verursacht echte Kopfschmerzen bei ihm. Sagt er nein? Dann gesteht er, dass seine Wut falsch war. Er hat keinerlei Anspruch auf den Rizinus und somit auch auf sein kleines Glück. Das war ihm unverdient von Gott geschenkt worden. Aber dann muss er doch auch Gottes Rettungsgeschenk an Ninive zu bestehen. Sagt er, ja, ich bin zu Recht wütend, dann beansprucht er doch für sich selbst die Freundlichkeit Gottes, das Geschenk des Wohlergehens. Aber dann kann er ein ähnliches Geschenk an Ninive doch auch nicht verweigern. Und ob er das kann? Und er antwortet sinngemäß, ja, ich bin zu Recht wütend bis zum Herzinfarkt. Ich will mit diesem Gott und seiner Art nicht mehr leben. Ist es recht, dass du so jammerst? Hier kommt nichts anderes raus als nacktes Selbstmitleid. Dieses geliebte Ich hat bei ihm schon immer in der Mitte gestanden. Sein Eigensinn steht gegen das andere gewinnen wollen. Sein Selbstmitleid gegen das Mitleid mit anderen. Sein verhärtetes Verständnis von Gott hat ihn ganz und gar aus der Spur geworfen. Mit seinem Gott ist er irgendwie fertig. Aber der lebendige Gott ist mit ihm noch nicht fertig. Diese letzte Frage, die er ihm stellt, damit lässt er den Mann nicht los und macht sich mit seiner Frage eigentlich zum Partner von Jona. Er fragt ihn: Du bist betrübt wegen dieses Rizinus, der dich nicht mal die Mühe und die Liebe des Gärtners gekostet hat? Du hast ihn nicht gepflanzt, gegossen, gepflegt? Und ich sollte nicht betrübt sein über den Tod von mehr als 120.000 Menschen und auch den der Tiere. Alexander, könntest du mal eins weiter klicken? Ja, der schöne Baum hat mir alles bedeutet. Und noch eins. Noch einen weiter klicken. Danke. Gott sagt hier: Dich, lieber Jona, jammert die Staude. Mich jammert Ninive. Dich jammert das, was du ohne eigenes Zutun geschenkt bekommen hast. Mich jammert, was ich geschaffen habe, was sich selbst kaputt macht, was den rechten Weg nicht kennt. Und mit dieser abschließenden Frage, dieser offenen Frage, spricht Gott alle Jonas an, zu allen Zeiten, und wartet im Grunde genommen auf ihre Antwort. Er wartet auf die Antwort von den kleingläubigen Jonas, die sich so ihr eigenes Gottesbild selbst zurechtbasteln, aber noch nichts von Gottes Herz verstanden haben. Gott wartet auf die Antwort von trotzigen Jonas, die nicht umlernen wollen, dass Gott kein Computer ist, der nach Schema F handelt. Jeder kriegt, was er verdient. Gott erwartet die Antwort vom selbstgerechten Jona, der sauer reagiert, wenn Gott Erbarmen schenkt. Er erwartet die Antwort von dem Jona, der sich immer jammernd um sich selbst dreht, dem Gott sein bürgerliches Glück zerstört. Gott wartet auf die Antwort von dem Jona, der Umkehr predigt, aber selber nicht dazu bereit ist. Gott erwartet eine Antwort vom Jona, der nur betet, wenn es ihm selbst an den Kragen geht. Und er erwartet eine Antwort vom Jona, der von Gott gerettet wird und anderen die Rettung nicht gönnt. Ist Jona jetzt mit Gott in einer Spur? Hat Gott sein Ziel mit ihm erreicht? Hat Gott in Jona einen Boten, der Geduld und Erbarmen hat? Ich habe dazu eine Antwort, kann man mich hinterher darauf ansprechen. Aber für mich ist die andere Frage viel wichtiger. Bin ich mit Gott in einer Spur? Hat Gott sein Ziel mit mir erreicht? Hat Gott in mir einen Botschafter, der Geduld, Erbarmen, Liebe für andere hat? Der die Weihnachtsbotschaft, und jetzt sind wir da, wo der Thomas sich wunderte, schaffen wir das, kommen wir dahin. Der die Weihnachtsbotschaft mit Kreativität, mit Taktgefühl, mit herzlichem Engagement an die Menschen weitergibt, die noch nicht von seiner Liebe erreicht sind. Dieser Liebe, die Jesus dazu bewegte, den besten Platz, den es gibt, den Himmel, zu verlassen, um hier auf unsere Erde, in unsere Welt zu kommen. Uns den Vater vor Augen zu stellen, mit dem Opfer des eigenen Lebens die Brücke zu schlagen, dass wir wieder versöhnt mit Gott leben können. Bin ich mit Gott in einer Spur, diese Hoffnungsbotschaft an andere weiterzusagen. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du so freundlich, barmherzig, geduldig und voller Humor mir und uns allen nachgehst. Danke, dass du an uns festhältst und gerade in dieser Advents- und Weihnachtszeit als Botschafter deiner Liebe, als Lichter in unserer Welt gebrauchen möchtest. Danke, dass du weiter an meinem Herzen arbeitest und mich gebrauchen möchtest. Amen.